Ja, gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lilienliebe, dem bärtigsten Podcast über den SV Darmstadt 98. Toni Seiler und Colin Mahnke sagen gute. Schön, dass ihr wieder am Start seid, jetzt, wo wir die Saison fast rum haben. Toni, sagen wir nochmal, schön, dass ihr alle da seid und ich freue mich, dass du da bist. Wir sprechen über das Spiel gegen HSV und gegen FCK.
Ja, gute Colin, guter da draußen. Wir haben uns nochmal eine Woche ein Päuschen gegönnt. Haben eigentlich gehofft, dass wir mit einem Heimsieg gegen den HSV hier diese Woche durchstarten können. Ja, hat leider nicht geklappt, aber ich glaube, da kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen, warum es nicht geklappt hat. Oder ja, würde mich am ehesten interessieren, was du darüber denkst, warum es denn am Samstag nicht gereicht hat.
Ah, ich glaube, dass hat mehrere Gründe. Nummer eins, wenn man sich einfach mal die Namen anguckt, wie diese Mannschaft vom HSV besetzt ist, dann bin ich der Meinung, und ich glaube, da stelle ich keine zu steile These auf, ich glaube, da stimmen mir doch einige zu, vor allem nach dem Auftritt bei uns. Also, wenn man sieht, Selke, dann wird kurz vor Schluss Glatzel eingewechselt, dann haben die Königsdörfer Dompe, dann haben die Reis, dann haben die Muheim, der ja dann auch wieder zurückgekommen ist, Tore vorbereitet hat. Dann haben die unseren alten Daniel Heuer-Fernandes im Tor und Schonlau. Ich glaube, da hast du ja auch schon mal gesagt, der wäre ja in allen möglichen Mannschaften, wäre der genauso Stammspieler auch in der Bundesliga schon fast. Einfach ein guter Mann. Also schon nominell sind die einfach krass. Und Toni, der zweite Grund, und da bin ich auch mal auf deine Meinung gespannt, dann gleich, würde ich sagen, dass die das einfach komplett taktisch klug gemacht haben gegen uns. Die haben uns den Ball überlassen und wir haben leider es viel zu selten geschafft, ganz klare Chancen rauszuspielen. Gut, man muss die ersten 15, 20 Minuten, finde ich, muss man nochmal gesondert betrachten. Da, finde ich, haben wir es echt gut gemacht. Wir haben gut angefangen. Aber dann hat sich der HSV gefangen und dann haben die einfach, ich finde, 4-0 ist zu hoch, verdienter Sieg, keine Frage, ist aber zu hoch, ja, und die haben es einfach taktisch gut gegen uns gemacht, plus viel zu billige Tore.
Ja, da hast du, glaube ich, schon mal ganz gut zusammengefasst. Ich denke da in eine ähnliche Richtung, taktisch ausanalysiert, würde ich jetzt mal sagen. Eigentlich das, was man so ein bisschen auch von unserem Cheftrainer zumindest vermutet oder vielleicht sogar auch weiß, dass er da sich mit Sicherheit sehr viele Gedanken macht, wie er so ein Spiel angehen möchte und wie der Gegner spielt. Versucht er auch taktisch wahrscheinlich seine Kniffe zu finden, um den Gegner irgendwie dann zu überlisten. Meine Meinung ist, man hat, glaube ich, in diesem Spiel jetzt gegen der HSV, du hast sehr viel richtig gesagt, das ist ein unfassbar guter Kader, wahrscheinlich eine verdammt gute Chance, die erste Viertelstunde. Und da haben wir es ja auch ganz ordentlich gemacht. Und da hat man auch gesehen, der HSV hat vielleicht auch sogar Angst, würde ich mal fast sagen, nach drei Spiele ohne Sieg und dem Punktepolster, was irgendwie so ein Stück weit zusammenschmilzt. Und die haben auch gewusst, mit einer Niederlage am Bölle wird das nochmal eine ganz, ganz enge Kiste.
Oh ja.
Und wahrscheinlich haben die deswegen auch relativ verhalten angefangen. Und da wäre unsere Chance gewesen, wirklich tatsächlich die erste Viertelstunde, ein frühes Tor. Da hätte ich mir gewünscht, dass wir, wenn wir da ein bisschen gieriger gewesen wären und mit noch mehr Power da reingegangen wären und wir hätten das 1-0 gemacht. Ist ja immer die Frage, ob man dann die Chance, die man bekommt, dann auch macht. Aber hätten wir das 1-0 gemacht, wäre das Spiel mit Sicherheit ganz, ganz anders gelaufen und dann hätte HSV deutlich mehr Probleme bekommen. Aber an sich hast du es gut zusammengefasst. Die haben uns den Ball überlassen, wahrscheinlich auch mit dem Wissen, dass wir Probleme haben, sage ich mal, jetzt mit eigenem Ballbesitz dann so umzugehen, dass wir zu sehr, sehr viele Chancen kommen. Da fehlt uns einfach so ein Quäntchen dieses Jahr. Haben wir ja gesehen in viele Spiele, wo Mannschaften dann tief stehen, da den goldenen Schlüssel zu finden, haben wir selten geschafft, finde ich, die ganze Saison. Und wahrscheinlich war das so ein Stück weit die Taktik vom HSV, einfach zu hoffen, dass wir nicht irgendwie zum Torerfolg kommen und dann über ihre Offensivpower, über ihre schnelle Außen, dann versuchen, uns auszukontern. hat so ja auch nicht funktioniert, sondern es waren dann zwei Standards, die die Tür weit aufgemacht haben. Da muss man einfach sagen, das haben wir dann in dem Fall oder in beide Fälle dann auch nicht wirklich gut verteidigt. Und wenn der HSV da mal 2-0 führt und man selber vielleicht muss und versucht und versucht, gehen natürlich auch Räume auf. Und ja, du hast, ich finde einfach zwei Spieler schon sinnbildlich, wenn ich Glatzel höre und Selke, dann sind es einfach für mich zwei der besten Stürmer, die die zweite Liga zu bieten hat. Ja, natürlich ist unser Littberg, braucht sich da auch nicht verstecken, aber der kam dann in diesem Spiel leider nicht so zum Zug, wie wir uns das erhofft haben.
Ja, das haben die ja auch einfach gut gemacht. Also Isaac Littberg echt kalt gestellt. Das will ich aber nochmal betonen, das ist mir extrem wichtig. Ich finde also am mangelnden Einsatz hat das in keiner Weise gelegen. Man hat gesehen, wir wollten wirklich von vorne bis hinten Einsatz gezeigt, Wille gezeigt. Nur wir sind nicht gut genug durchgekommen, haben nicht genug klare Chancen gehabt, wo der HSV einfach eiskalt dann war und wirklich da also viel, viel mehr quasi seiner Chancen einfach reingemacht hat. Und Fraser Hornby will ich hier auch nochmal exemplarisch nennen. Der hat sich, wie man ja so schön sagt, der Herzbändel abgerannt. Ja? Also der war wirklich überall, das war ein Sinnbild, finde ich, für den Willen, den die Mannschaft definitiv gezeigt hat. Und ich finde auch, gerade in den ersten Minuten, ich weiß noch hier, mein Kumpel Chris hat so zu mir gemeint, hier, so also heute der Philipp Förster, der will. Der hat richtig Bock heute, ja. Und das fand ich auch, das hat man in der ganzen Mannschaft am Anfang auch gemerkt, hey, wir haben Bock hier vor unserem Publikum zu zeigen, dass wir hier gegen HSV mithalten können. Und am Ende muss man dann auch anerkennen, wenn ein Gegner einfach besser ist. Punkt. Und HSV, also man muss halt natürlich auch wieder, da einzelne, gab es wieder welche, die da irgendwo provoziert haben, HSV-Fans, waren auch unheimlich viel im Stadion, da muss man dann aber, kann man den HSV-Fans keinen Vorwurf machen, nämlich eher den Lilien-Fans, die Karten halt einfach verkaufen, in allen möglichen Blöcken. Und natürlich, wo ich dann aber einen Vorwurf mache, ist, wenn man irgendwelche provokanten Jubelarien dann da macht, wenn man eben nicht im Gästeblock ist, dann muss man natürlich auch damit rechnen, dass das Leuten nicht gefällt. Und das hat auch was mit Respekt zu tun, finde ich. Wenn man irgendwo da ist und still für sich dann da jubelt, ne, einfach die Faust in der Tasche ballt oder sowas, ich glaube, dann sagt niemand was. Alter. Aber wenn du da meinst, da andere noch provozieren zu müssen, dann musst du dich auch nicht wundern, wenn es Ärger gibt. Und aber weshalb ich das gesagt habe, man hat Toni so krass gesehen, wie viel dieser Sieg und diese Tore und diese überzeugende Leistung den HSV-Fans bedeutet haben. Wie krass die gejubelt haben, wie krass, also wie man merkt, wie diese 7 Jahre zweite Liga denen halt auch wirklich mit dieser immer verkacken dann im Frühjahr und so, wie krass das denen auf der Seele lastet. Und das ist ein Riesenverein. Und ich muss einfach sagen, ich würde es ihnen jetzt einfach gönnen, wenn sie es packen.
Ja, unabhängig jetzt von dem 4-0, was uns natürlich in Anführungszeichen wehtut, sehe ich das ähnlich. Ich glaube, der HSV hat jetzt jahrelang daran geschnuppert, mal mit etwas Pech, mal mit etwas Unvermögen, dann die Saison nie auf dem direkten Aufstiegsplatz abgeschlossen, mal in der Relegation gewesen, da dann wieder verkackt. Ich glaube, es ist jetzt einfach auch mal unabhängig vom Wochenende verdient in dieser Saison, dass die am Ende aufsteigen. Das macht es ein Stück weit einfacher, erträglicher, wobei natürlich 0-4, das ist so, das passt halt so gar nicht auch 100% zu diesem Spiel, weil du hast angesprochen, man kann da, finde ich jetzt kämpferisch, da gar keinen Vorwurf machen. Und man muss jetzt auch aufpassen, dass man nicht nur auf dieses nackte Ergebnis guckt, weil wenn man dann schon wieder hört, dass es an einzelnen Spielern oder am Trainer dann schon wieder irgendwie der Stock darüber gebrochen wird, sage ich mal, und dann tut es so ein bisschen weh, weil das Ergebnis spiegelt tatsächlich nicht die Leistung wider. Und der HSV macht da jetzt zwar 4 Tore, aber wenn ich mir die letzten Spiele angucke, haben die so die Chance nie so effizient genutzt, wie sie es jetzt am Wochenende getan haben. Und Dänisch mit Sicherheit auch dann so ein bisschen bei uns im Schwäbisch, da sagt man, da rotzt Bagger hochgelaufen. Die haben dann halt einfach ihr Selbstvertrauen wieder gefunden, in Anführungszeichen. Das, was sie jetzt die letzte Woche irgendwie so ein bisschen vermissen lassen haben, haben sie da mit der Sicherheit dann des 2-0 dann wirklich auch nicht jetzt den Kopf verloren, sondern weiterhin einfach taktisch clever gespielt. Und wir haben dann vielleicht den einen oder anderen Raum aufgemacht, aber einfach nur aus dem Grund, weil wir halt auch nochmal wollten. Also wenn du es 2-1 machst, kommst du nochmal ran und so kriegst du halt das 3-0 und dann eigentlich, ja, ich sage jetzt mal mit dem Schlusspfiff übertrieben gesagt, das 4-0. Klar sieht es auf der Anzeigetafel immer ein bisschen blöd aus, aber ich finde, das war nicht so ein Spiel, dass du jetzt klar und deutlich 4-0 verlieren musst.
Ja, richtig. Haken wir ab. Glücklicherweise haben wir einen Klassenerhalt, ja sicher. 0-4 daheim, das gefällt keinem von uns. Das wollen wir auch nicht schönreden. Darum geht es auch nicht. Nur man muss, ich kann es nur noch einmal sagen, man muss es dann auch mal anerkennen, wenn der Gegner besser ist. Und das war er an diesem Tag. Und ich möchte aber gerne nochmal, Toni, auf Momente vorm Spiel direkt eingehen. Denn zum einen haben wir, ja, jetzt quasi das vorletzte Heimspiel von Tobi Kempe quasi erlebt. Ne? Jetzt war er nicht auf dem Platz, aber er war im Kader. Und ja, ich hatte noch kurz überlegt, bei der Aufstellung, ob ich nicht einfach zweimal irgendwie ansage oder so. Das kam ja aber so spontan und das wollte ich dann nicht einfach so machen, weißt du, ohne das mit irgendwem abgesprochen zu haben oder so. Gut, manchmal sagt man ja, man soll seinen Impulsen auch mal nachgeben. Aber das Coole ist, dass die Lilien-Fans, dass ihr das schon so ein bisschen für euch ausbaldowert hattet. Ich habe es schon besonders gesagt, ne? Ich habe dann halt, ich habe dann irgendwie gesagt, und mit der Nummer 11, Tobi, ja, und habe es schon so ein bisschen besonderer gemacht. Und dann wirklich brutal, es war gefühlt doppelt so laut, Kempe, wie alle anderen Namen. Und dann haben auch noch echt richtig viele, dass man es gehört hat, so Fußballgott. Aber das wusste ich dann nicht und habe dann dementsprechend schon weitergemacht. Aber ich sage euch eins, also gegen Regensburg, wenn da jetzt nicht irgendwer was dagegen haben sollte, was ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen kann, oder dass die Zeit nicht langt oder wie auch immer, aber das wäre natürlich cool, wenn wir da vielleicht irgendwie, was weiß ich, dreimal ein Tobi irgendwie in der Aufstellung feiern oder so, ja. Also das könnt ihr ja zumindest schon mal, stellt euch schon mal drauf ein. Wie gesagt, ich bin nicht der Einzige, der sowas dann da immer entscheiden kann, aber ich werde es zumindest mal vorschlagen und das wäre, glaube ich, wird ihm sicherlich auch gefallen.
Ja, absolut. Er hätte es ja auch mehr als verdient, sagen wir es mal so. Also ich hoffe schon mal insgeheim, dass er in der Startelf steht. Das würde ich mir für ihn wünschen, dass er sein letztes Heimspiel in der ersten Elf erlebt und dann vielleicht, keine Ahnung, irgendwann kurz vor Schluss oder in der 75. oder wann auch immer, dann unter tosendem Applaus seinen verdienten Abschied bekommt. Ja, was soll ich zum Tobi sagen? Also ich glaube, da braucht man keine großartigen Worte verlieren. Man hat es ihn einfach erlebt. Ich glaube, das sagt schon ganz schön viel. Und ich habe letztens auch nochmal Kontakt zu ihm gehabt. Ist halt schon krass, wenn ich jetzt 8 Jahre nach meiner Lilienzeit oder ja, sind 8 Jahre, wo ich dort begonnen habe. Tobi kam dann, glaube ich, in der Zweitligasaison dazu. Also 7, 8 Jahre her. Ich überlege, dass der heute noch da rumdribbelt. Das ist schon geisteskrank.
Gut, schon krass, ne?
Ja. Jahre jünger als ich, aber ja, es ist einfach, gibt so viele Momente, wo ich mit ihm verbinde. Natürlich der Klassiker, aber den erwähnt immer jeder, dann das Freistoßtor gegen St. Pauli zum Aufstieg in die Bundesliga. Aber es sind auch so viele menschliche Sachen. Irgendwie dann die man erlebt hat in der Kabine, die einem dann so das Lächeln ins Gesicht treibe, weil er einfach auch ein unfassbar cooler Mensch ist. Und ich wünsche ihm einfach, dass er da das so mitnimmt. Also es ist immer schwierig, ich kenne das von meiner Zeit damals, wenn du dann so das letzte Heimspiel hast und der Vertrag nicht verlängert wird, kann mir auch jemand erzählen, was er will. Wenn die Lili gesagt hätte, wir wollen dich noch ein Jahr behalten, hätte er auch noch ein Jahr weiter gespielt. Also es ist dann schon auch immer eher eine Vereinsentscheidung als eine Spieler- oder gemeinsame Entscheidung am Ende des Tages. Ich hoffe einfach nur, dass er diese 10 Jahre in Anführungszeichen einfach so in sein Herz einschließen kann und den letzten Spieltag nochmal genießt und aufsaugt, was eh schon verdammt schwierig ist, weil da verdammt viele Emotionen dann auch ins Spiel kommen. Und ich hoffe einfach nur, dass er da das Spiel von Beginn an bekommt. Aber man weiß es nie. Ich kenne auch die Kniffe im Profifußball und kenne verschiedene Vertragsmodalitäten. Am Ende kann es natürlich sein, und da haben wir ja auch die eine oder andere Stimme gehört, warum er denn jetzt gegen HSV nicht eingewechselt wurde oder die letzten Spiele oder wie auch immer. Also ich habe da irgendwie im Hinterkopf, dass es vielleicht noch irgendeine Klausel gibt, dass sich ab gewissen Einsätzen da ein Vertrag verlängert und man vielleicht nur noch diesen einen Einsatz geben kann und sich dann halt eben aufspart für den letzten Spieltag. Das ist so ein bisschen meine Vermutung, ohne da jetzt irgendjemand was unterstellen zu wollen.
Also es würde zumindest Sinn machen, wenn man das mal irgendwie mal nehmen würde, ne? Dass er vielleicht schon irgendwie die vertraglich vereinbarte dann irgendwie Anzahl von Einsätzen hätte. Keine Ahnung, ne? Wir wissen es überhaupt nicht.
Wir wissen es nicht, nee.
Gar keine Ahnung.
Wir wollen es auch nicht behaupten, weil wir wissen es einfach nicht. Nur ich würde mal gern diese Szene sehen oder wenn er jetzt gegen HSV eingewechselt worden wäre und er würde am letzten Spiel da gar nicht spielen und hinterher würde rauskommen in der Pressekonferenz oder wo auch immer, dass Flo Kofeld sagt, ich konnte ihn heute nicht einwechseln, sonst hätte sich der Vertrag verlängert. Ich glaube, dann kann Kofeld direkt mitgehen. Also wir warten einfach mal auf die letzte Pressekonferenz. Vielleicht wird da was aufgelöst.
Vielleicht. Aber wir werden auch, Toni, auf jeden Fall noch wirklich ausführlich über den Tobi sprechen. Vielleicht auch mit. Mal gucken. Vielleicht hat er Bock, hier dabei zu sein. Mal schauen. Ich glaube, kommt mir jetzt nur mal so, mal gucken, vielleicht hat er auch einfach viel zu viel im Geist und braucht dann vielleicht auch mal Ruhe, aber Fragen kostet ja nichts, vielleicht hat er ja mal Bock, hier bei uns mit dabei zu sein, wann auch immer, mal gucken.
Ich glaube, das wäre so eine coole Sommerpausenfolge, weil da sind dann so die Emotionen abgebaut und dann kann er das vielleicht uns mal einfach mal mitnehmen auf diese Reise des letzten Spiels, das wäre absolut interessant.
Ja, absolut. Ja, und bezüglich, wer vielleicht bei uns in einer Folge dabei ist, wenn wir jetzt hier gerade schon dabei sind, auch vorm Spiel. Also, wir sind ja immer dabei oder wollen ja immer mal wieder coole Gäste, auch außerhalb vom Lilienkosmos. Haben wir jetzt ja auch schon länger nicht. Wird mal wieder Zeit. Und ich habe mir das die ganze Zeit aufgespart. Die Details erspare ich euch, aber ich habe wegen hier Arbeit und so weiter, habe ich die Nummer von eben Stefan Kunz, jetzt ja beim HSV beschäftigt. Und den habe ich jetzt beim Heimspiel, habe ich den im kurzen Moment mal angesprochen, vorm Spiel, weil der stand da alleine und hat sich unser Bölle mal ein bisschen genauer angeguckt und bin ich einfach zu ihm hin. Und habe ihm hier von unserem Podcast erzählt und so weiter und ob er da vielleicht als Kultkicker, weil also Stefan Kunz ist ja mal, also wenn es einen Kultkicker gibt, da ist aber er wirklich ganz vorne dabei. Und ob er nicht mal Lust hätte, vielleicht dabei zu sein. Und dann sagt er so, ja, aber bitte jetzt erst wenn die Saison vorbei ist, quasi. Habe ich gesagt, ja, natürlich. Ich melde mich dann einfach im Sommer. Ja, in Ordnung. Und dann gucken wir einfach mal. Aber es war kein Nein. Und vielleicht klappt es ja.
Ja, wäre natürlich genial, wenn man so einen Kultkicker dann mal live hier am Podcast dabei hätte. Er hat mit Sicherheit auch viel zu erzählen. Und ich kann das vollkommen nachvollziehen, dass er jetzt die letzten 2 Wochen da auf gar keinen Fall in irgendeinen Podcast will.
Richtig.
Weil ich glaube, vor allem, wenn du noch vor dem Spiel angesprochen hast, da war ja richtig Druck im Kessel.
Ja. Also, Absolut.
Aber hätte vielleicht nur so eine Grußbotschaft für unseren Podcast noch einfangen können, kurz vor dem Spiel, der den Kopf abgerissen
hat. Aber wirklich, stell dir das mal vor. Aber ey, da wird es Leute geben, die sowas knallhart machen würden, gell? Aber niemals, also ich will dir...
Ich habe mal ein Video gemacht von ihm, hätte ich mal angesprochen drauf.
Genau, so direkt, weißt du, schon so Selfie ist das Video schon gestartet. Oh, yeah, Stefan Kuhl. Aber ich sag's dir, so
live am Bölle.
So Leute gibt's... Doch
mal unseren Podcast.
Nee. Es geht nur mit Anstand, Respekt und auch einfach, Fragen kosten nichts, aber es muss auch der richtige Moment sein. Man will den Leuten nicht auf den Sack gehen. Und da hat das mal gepasst und dann schauen wir einfach mal. Und wir halten euch natürlich da auf dem Laufenden. Aber ich muss sagen, wirklich super nett. Also super freundlich. Der war damals bei FFH mal bei uns damals und hat die Morning Show da so ein bisschen moderiert in einem sogenannten Promi-Takeover. Deswegen das war damals schon super. Und das ist wirklich
auch so einer. Wobei, ich kann auch ein bisschen spoilern. Schon mal, falls es diese Folge jemals gäbe wird mit Stefan Kunz, habe ich auf jeden Fall eine entscheidende Frage, was mich persönlich betrifft. Ich glaube, wer hat das hier im Podcast auch mal schon mal kurz erwähnt? Ich war damals Spieler beim VfR Aalen.
Mhm.
Und Stefan Kunz war sportlicher Leiter, Trainer, ich weiß es gar nicht mehr, von 1. FC Kaiserslautern.
Ja.
Nach meiner Trainingseinheit, das war relativ spät in der Saison, vielleicht auch einen der letzten Spieltage, hatte ich eine Nachricht auf meiner Mailbox von Stefan Kunz, dass ich ihn doch bitte zurückrufen soll. Und ja, ich mit Anfang 20, 23 oder wie alt ich da war, liegt natürlich nahe, dass da wahrscheinlich irgendein Interesse besteht, vielleicht mal zusammenzusitzen und auszuloten, ob das eine Option wäre.
Ja.
Tatsächlich habe ich ihn zurückgerufen. Er ist nicht dran gegangen und hat sich auch nie mehr bei mir gemeldet. Also das ist so eine persönliche Frage von mir, warum er sich denn nie mehr gemeldet hat, wenn er mir einmal auf die Mailbox spricht.
Das ist richtig lustig. Da musst du ihn auf jeden Fall ansprechen, wenn das soweit kommen sollte. Ja, und ich kann einfach nur wirklich das Beste da über ihn sagen in dieser kurzen Begegnung. Super nett und auch in den vorherigen sozusagen. So, bevor wir, Toni, natürlich auf unser nächstes Spiel gucken, das ja auch ein besonderes wird beim FCK mit Horst Lieberknecht jetzt, haben wir noch zwei Sachen zu besprechen. Zum einen, Friedhelm Funkel ist wieder da. Da gucken wir gleich drauf. Als ich das gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, das gibt's doch nicht. Das ist wie bei Schalke Huub Stevens so gefühlt. Das gibt's wirklich nicht. Aber da gucken wir gleich drauf. Ich will auf jeden Fall, Toni, dich nochmal auf die Traditionsmannschaft im Kosovo ansprechen. Das hast du ja schon mal erwähnt. Aber jetzt wird es so langsam konkret, ne?
Tatsächlich, ja. Wir spielen mit der Traditionsmannschaft nach unserem letztjährigen internationalen Auftritt in Barcelona. Aus dem Oktober spielen wir jetzt am 20. Juni im Kosovo, Nähe Pristina. Und wir sind natürlich schon mega heiß auf den nächsten internationalen Auftritt unserer Traditionsmannschaft.
Ja.
Und ich bin ja, und du kennst mich und ihr da draußen wahrscheinlich auch, da immer etwas bekloppt auch unterwegs. Und ich will aus solchen Spielen natürlich auch immer eine gewisse Aktion machen. Und nicht für mich, nicht für die Traditionsmannschaft, nicht für den Verein, sondern eher für den sozialen Zweck, im Namen des Vereins natürlich. Und wir werden mit dem Auto darunter fahren. Also vier Jungs fahren mit dem Auto in den Kosovo und werden diese Reise dokumentieren, werden da unten dieses Auto auch, da nochmal vielen Dank auch an Suzuki, an Mirko Janovic, der das Auto zur Verfügung stellt, das Auto da unten spenden.
Wie viele Kilometer sind es bis da runter?
Es gibt zwei Optionen der Route, also entweder man fährt über Serbien von oben in den Kosovo oder man nutzt eben die Route am Kroatien am Meer entlang und dann über Montenegro, Albanien nach in den Kosovo. Und je nach Route braucht man zwischen 20 und dann der unteren Route über Kroatien und Montenegro dann 23 Stunden grobe Kante. sind so entweder, glaube ich, 1600 oder 1800 Kilometer.
Da würde ich jetzt persönlich, gut, ich muss die Strecke auch nicht fahren, ich bin nicht mit bei euch im Auto, aber da würde ich allein schon aus egoistischen Gründen die Meeresroute nehmen, weil das ist ja bestimmt geil da am Meer entlang.
Das ist auch der Plan, den wir eigentlich haben, dass wir die Route dann am in Kroatien oder der Küste entlang Kroatien, Montenegro, Albanien nehmen. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, aber da wir zur 14 haben wir ja auch genug Zeit abzuwechseln und dass keiner jetzt dann ewig lang am Stück fahren muss.
Wer kommt da mit? Wer ist das außer dir?
Im Auto sitzen wird noch Christian Beißel, Dennis Weiland, Rafa Förster und ich. Also,
wie geil.
Ich denke mal, vier total Bekloppte.
Wenn der Christian dabei ist, wird auf jeden Fall, sagen wir mal, müssen auch genug Bier mitnehmen.
Ne? Ja, das Problem ist ja, ich will ja, dass er auch mal ein bisschen fährt und nicht nur auf der Rücksitzbank seine schlauen Sprüche da frei tritt. Also ich würd sagen, da gibt es absolutes Alkoholverbot da im Auto.
Oh, Christian.
Es wird eine Belohnung geben, wenn wir in Kosovo angekommen sind, sicher. Aber ich glaube, ich würde es auch so machen, dass ich praktisch jeden mal 20 Minuten fahren lasse und dann überhaupt entscheide, wer überhaupt dann die weiteren Touren fährt. Ja, und nicht lebensmüde.
Ja. Ja, aber wie cool. So, und für einen guten Zweck, sagst du, ja?
Genau, also es geht darum, und das ist die Idee, die entstanden, geboren ist, und da will ich euch einfach mitnehmen, ist, dass der Wunsch der Traditionsmannschaft ist, dass so viele Fans wie möglich mit in Kosovo kommen. Und da es natürlich ein Stück weit weg ist, wird es natürlich schwierig, dass alle persönlich kommen am 20. Juni. Deswegen möchte ich, ähnlich wie wir es im Spielertunnel haben, eine Namensaktion auf dieses Auto machen. Das heißt, ich möchte die Namen von Fans auf dieses Auto kleben.
Geil.
Die Namen werden geplottert, die Namen werden in einer vernünftigen Größe auf dieses Auto geklebt. Und daraus möchte ich eine Aktion machen. Das heißt, für eine Spende von 10 Euro wird dieser Namen auf dieses Auto geklebt. Von diesen cool. 10 Euro wird man wahrscheinlich 1 Euro grobe Kante als Unkostenbeitrag für den Aufkleber haben. Und die restlichen 9, vielleicht auch 8, mal gucken, je nachdem, wie wir rauskommen, zwischen 8 und 9 Euro werden unten im Kosovo an ein Waisenhaus gespendet. Dieses Waisenhaus ist auserkoren, dieses Waisenhaus ist 100% safe, dass die Kohle da auch ankommt. Und wir werden das dort unten dann persönlich übergeben. Das heißt auch da die 100%ige Sicherheit, dass es auch da ankommt, wo wir es hinhaben möchten. Und diese Namensaktion möchte ich mit dem heutigen Tag starten. Das heißt, ihr könnt da draußen per PayPal an marco.seiler1985@web.de. Das heißt Marco mit C und Seiler mit AI.
Haben wir auch in den sogenannten Shownotes dann drin. Sehr ja, gut. Könnt ihr dann alles da nochmal nachlesen.
Habt ihr die Möglichkeit, diese 10 Euro zu senden und im Verwendungszweck bitte euren Namen eintragen, dass ich auch weiß, welcher Name danach auf das Auto kommt. Und ja, diese Aktion werde ich jetzt natürlich noch weiter verbreiten, sodass wir am Ende hoffentlich ganz, ganz viele Fans und dementsprechend auch ganz, ganz viel Spendengelder mit in Kosovo nehmen können, uns begleiten, was Gutes tun. Es kommt da unten wirklich auch sicher und gut an. Das ist mir eine Herzensangelegenheit, auch von der Traditionsmannschaft, auch vom Gesamtverein. Möchten wir als Darmstadt 98, Traditionsmannschaft und sage ich mal den 4 People, die da das Auto fahren, nicht mit leeren Händen da unten ankommen und ja, einfach was draus machen.
Richtig cool, Toni. Wirklich wieder mal eine richtig gute Idee. Und selbst wenn ich das niemandem zutraue, aber irgendwelche Scherznamen wie was weiß ich was, Scheiß SGE oder so, das wäre vielleicht für den einen oder anderen lustig, aber ich glaube, da wird das Geld wieder zurückgeschickt.
Ja, tatsächlich möchte ich das wirklich auch seriös, weil was passiert mit diesem Auto? Dieses Auto wird da unten einer Familie übergeben und geschenkt. Das heißt, es wird im besten Fall dann noch mit vielen Namen da unten weitergefahren. Und dann wäre es natürlich schön, wenn das, wenn das eine Aktion ist, wo sich dann auch jeder, sage ich mal, mit seinem Namen, Spitznamen, wie auch immer, das ist alles erlaubt, aber ja, muss jetzt keine Schweinerei sein.
So, eben. Finde ich eine super Sache und das werden wir auf jeden Fall im Auge behalten und wenn das dann soweit ist, Dann haben wir schon gesagt, dann schickst du mir mal kleine Videos aus dem Maschinenraum sozusagen. Die kann ich auch mal bei Lilien Insight hochladen. Da werden wir auf jeden Fall schön viel Aufmerksamkeit drauf lenken, auf diese tolle Sache. Ja, wie gesagt, alle Infos in den Shownotes.
Ja. Was vielleicht noch zu erwähnen ist, es gibt tatsächlich eine offizielle Abfahrt. Die ist noch nicht 100% geplant, können wir aber hier auch nochmal dann ankündigen. Es wird auf jeden Fall der 17. Juni sein, ein Dienstag. Sage ich mal grob bekannt, zwischen 17 und 19 Uhr wird es eine offizielle Abfahrt vom Suzuki AVS Suzuki Darmstadt geben. Also wer da Bock hat, auch vorbeizukommen, wird es ein bisschen was zu trinken geben, kann das auch gerne tun.
Sehr gut. Also, dann werden wir da auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, aber da wisst ihr jetzt schon mal Bescheid. Und Toni, jetzt will ich, bevor wir quasi auf unseren FCK, auf unseren Auswärtsauftritt zu sprechen kommen, möchte ich jetzt nochmal einmal den Blick hier auf Köln lenken. Friedhelm Funkel ist back mit 71. Da soll nochmal jemand sagen, ja, ich weiß nicht, ab 70 ist das Leben langweilig, im Gegenteil. Also da geht es manchmal erst richtig los, aber mit 66 hatte Udo Jürgens mal gesungen, aber nee, beim Friedhelm ist es auch mit 71, ist man nicht davor gefeit, Trainer in der zweiten Bundesliga zu werden. Das dritte Mal jetzt beim ersten FC Köln. Also ich finde den ja, also das ist ja einfach ein geiler Typ. Man muss ja auch einen riesen Respekt vor dem haben. Aber der, also er kann es einfach nicht lassen.
Ich finde auch, das ist ein unfassbar geiler Typ und es soll jetzt auch gar nicht respektlos klingen, aber ich sage dir ganz ehrlich, wenn heute der 1. April gewesen wäre, hätte ich 100% auf den April-Scherz getippt. Das kann sich keiner ausdenken. Also man muss ja vielleicht zur Zusammenfassung oder Vorgeschichte auch sagen, also der Fußball ist schon sehr bekloppt. Aber wie viele Vereine die letzten Wochen oder in dieser Saison die Nerven verloren haben, das ist für mich unfassbar. Also ich weiß nicht, da hoffe ich, wird es irgendwann mal eine Statistik geben. Aber Stand jetzt könnte ich mir vorstellen, dass in der Saison, also mehr Trainerentlassungen als in dieser Saison, hat es nicht gegeben im Profifußball. Das ist unfassbar. Ja. Gefühlt jede Woche tauscht irgendjemand seinen Trainer aus. Mhm. Entweder aus Abstiegssorgen, wo man es noch einigermaßen verstehen kann, aber mittlerweile gehört ja die Angst, nicht aufzusteigen. Da wechseln ja viele Vereine noch fast häufiger den Trainer. Also das ist für mich unbegreiflich.
Ja.
Jetzt nochmal zu Friedhelm Funkel, höchsten Respekt, aber also, puh, ich hätte jetzt vielleicht auch tatsächlich da nochmal versucht, einen Impuls zu setzen. Ob das jetzt unbedingt Friedhelm Funkel sein muss, weiß ich nicht.
Ja, das ist so die Sache, ne? Also was der halt, ich glaube, das hat er jetzt auch schon auf der Pressekonferenz, ich glaube, was der einfach ausströmt, ist so ein grenzenloses Vertrauen und so eine Ruhe, die dem FC auch mal gut tut, ne? Weil ich, also habe ich ja hier schon mehrfach auch gesagt, du ja auch, wir sind ja große auch Sympathisanten vom FC, das ist ja einfach ein geiler Verein, aber da ist ja, die gewinnen dreimal in Folge, da sind sie schon gefühlt Champions-League-Sieger und die verlieren dreimal in Folge und dann sagen sie, meld die Mannschaft ab, mach den Verein zu, das hat alles keinen Zweck mehr. Das ist himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Und da ist immer eine Aufregung um diesen Verein. Und deswegen tut das vielleicht gut, so jemanden der zu haben, der da wirklich tiefenentspannt ist und sagt, Leute, macht euch nicht verrückt, ob wir jetzt Erster oder Zweiter werden. Das hat er ja, glaube ich, gesagt. Wir werden das schaffen. Fertig. So. Und der hat alles erlebt. Der Mann, der ist ein Rekordaufsteiger in die erste Liga als Trainer.
Ja, ich meine, wenn man jetzt so nur die Statistik anguckt, dann ist es wahrscheinlich der beste Mann, den du jetzt für zwei Spieltage noch holen kannst.
Ja, die Statistik. Da sind wir wieder bei der Statistik.
Genau, hat halt aber irgendwie auch gar nichts so mit großartig zukünftiger Ausrichtung zu tun. Gell? Vielleicht ist das jetzt auch nicht interessant noch für zwei Spiele. Mag alles sein. Ich bin gespannt. Also es wird auf jeden Fall hart, auch für Friedhelm Funkel. Ich bin voll bei dir, dass es, glaube ich, echt keinen anderen geben wird, der da mehr Ruhe reinbringen kann. Die Frage ist jetzt, ob Ruhe genau das ist, was man da braucht. Wir haben es anders erlebt, jetzt werden wir gleich noch drüber sprechen, beim FCK mit Thorsten Lieberknecht. Da wird wahrscheinlich alles andere als Ruhe eingekehrt sein in der ersten Trainingswoche. Ich weiß es nicht. Also in 2 Wochen wissen wir mehr und dann können wir sagen, die haben alles richtig gemacht oder vielleicht auch ja, zu früh oder falsch entschieden oder was auch immer. Ich bin gespannt. Ich finde nur immer, man kommt auch immer drauf an, gegen wen spiele ich jetzt noch. Ich glaube, die haben jetzt das Spiel in Nürnberg, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, und dann zu Hause gegen FCK.
Ja.
Es sind natürlich auch 2 Truppen, die jetzt nicht ganz so blind sind. Mein Favorit, sage ich dir ganz ehrlich, ist Elversberg.
Ja.
Also die werden mindestens Dritter und ich könnte mir sogar auch gut vorstellen, dass die noch den 2. Platz erobern. Ja, wir werden es erleben.
Ja. Ja, also ich bin auch total gespannt, ob das jetzt was bringt. Und was es bringt, es wird halt immer mehr Mode, gell? Dass man irgendwie kurz vor Schluss da nochmal irgendwie so mutige Aktionen da macht. Ich meine, beim FCK hat das jetzt ja schon fast Tradition. Ich meine, die haben damals, ich glaube, wer war es, Marco Antwerpen haben sie, glaube ich, rausgeworfen. Ja. Und Dirk Schuster,
Dirk.
Ne, ja. Geholt, was sich ja letztendlich dann ausgezahlt hat. Aber dann jetzt schon wieder Markus Anfang vor die Tür zu setzen, um Thorsten Lieberknecht zu holen. Also da gehört ja, also schon fast, kommt ja schon fast zusammen, was zusammen gehört, finde ich. Ich meine, der kommt da aus der Region, der hat als junger Kerl da ja auch Spiele für den FCK gemacht. Und wie du gerade gesagt hast, ja, das ist, Friedhelm Funke ist quasi die eine Variante. Und Thorsten Lieberknecht ist, glaube ich, genau das andere Extrem, sage ich mal. Ja. Der bringt da ja, noch mehr Feuer rein. Ne?
Und dann kannst du Braunschweig noch erwähnen, die wirklich, also wahrscheinlich war der schon mit 9 von 10 Zehen, war der schon aus dieser Geschäftsstelle raus.
Ja.
Und hat sich aber mit dem kleinen Zeh so festgekrallt, dass sie gesagt haben, komm, wir geben dir nochmal eine Chance. Und die haben eine Trendwende da hingelegt. Klar, stecken die auch noch mittendrin, keine Frage. Die sind nicht safe, aber was die dann da weggebügelt haben an Mannschaften, unfassbar eigentlich. Und jetzt guck doch mal die letzten 3 Wochen. Ich krieg wahrscheinlich nicht mal alle zusammen. Aber wenn du durchgehst, jetzt ist es Köln, Kaiserslautern, Preußen,
jetzt Wolfsburg,
Schalke 04, VfL Wolfsburg. Also es gibt gefühlt kaum noch Vereine, die ihren Trainer nicht gewechselt haben die letzten 6 Wochen. Und das ist eigentlich so das Krasse. Also ich finde es mega heftig.
Ist es. Mega. Ist es. Das sind schon so Verhältnisse wie, keine Ahnung, in Brasilien oder so. Ich habe ja meinen guten Kumpel in Brasilien und der sagt halt immer hier, das ist, also die Trainer, die sind so schnell weg, dass das Trainerkarussell so dreht sich so viel schneller als normalerweise hier, aber so langsam nimmt das ja hier so Züge an. Aber also nochmal, um auf Thorsten Lieberknecht zurückzukommen, ich gönne es ihm von Herzen, beim FCK jetzt da gelandet zu sein. Ich glaube, das kann der Auftakt zu einer auch richtig, richtig innigen und guten Beziehung werden, weil also die Verrückten da oben auf dem Berg, die haben doch eigentlich auf so einen gewartet. Das ist doch genau so jemand, den die da oben brauchen.
Ja, ich finde es auch, passt wie Arsch auf Eimer. Also er hat perfekt zu uns gepasst und ich finde auch, dass er dort perfekt hinpasst. Also vielleicht sogar noch einen Tick mehr Gemeinsamkeiten, weil er einfach auch als Spieler eine Vergangenheit hat. Dennoch ist es so, dass es ja, also es muss ja was zusammenwachsen, damit was entstehen kann. Und der FCK ist wahrscheinlich wie viele Zweitligisten vom Spielermaterial her auf einem ähnlichen Niveau. Und man kann aus meiner Sicht jetzt nicht sagen, okay, jetzt wechsle ich den Trainer und hole Thorsten Lieberknecht, der mit Sicherheit ein absoluter Fachmann ist und der emotional wahrscheinlich unter den Top 3 Trainern ist da in der 2. Liga. Und dann wird es so ein Selbstläufer. So ist es eben halt auch nicht, gell? Und ich sehe immer so die ganz große Gefahr, jetzt bei Friedhelm Funkel nimmer, ich meine, der Mann ist 71 Jahre alt, wenn der jetzt aufsteigt, dann hat er halt seinen Rekord nochmal um 1 erhöht. Wenn er nicht aufsteigt, dann wird es ihn zumindest in seiner Trainerkarriere nicht mehr ganz so lang verfolgen. Aber bei vielen anderen kann es halt schon auch irgendwie so ein, also kann halt einfach was bewirken. Das kann gut gehen, kann nicht gut gehen. Ich sehe den FCK wirklich als gute Mannschaft, aber ich sehe den FCK jetzt nicht als Aufstiegsfavoritte. Und dadurch, dass die zweite Liga eben so extrem eng ist und man irgendwo dann 6 Vereine hat, die dann noch um den zweiten Platz spielen, ist es für mich jetzt nicht so, war zumindest das für mich nicht so, dass ich sage, okay, jetzt steigt der FCK auf jeden Fall auf. Das hat man dann auch jetzt in Karlsruhe gesehen. Karlsruhe hat auch nochmal geschnuppert. Der FCK spielt jetzt am Wochenende gegen uns zu Hause, was mit Sicherheit auch kein Selbstläufer ist. Und dann nochmal das letzte Spiel in Köln, wo es wahrscheinlich dann irgendwie vielleicht sogar für beide um alles gehen kann. Wobei ich auch sage, wenn Elversberg und Düsseldorf und Paderborn ihre Spiele jetzt gewinnen, dann sind ja zwischen dem dritten Platz oder zweiten Platz und dem FCK ja trotzdem noch 3 Vereine. Also es ist schwierig. Es ist schwierig. Also klar war es nochmal eine Patrone, die man jetzt da genutzt hat. Wobei die Wahrscheinlichkeit, wenn man eben, ja, sage ich mal, trotz dass es nur 1, 2 oder 3 Punkte waren, ich weiß, habe es jetzt nicht mehr im Kopf, 4 oder 5 Mannschaften zwischen diesem entscheidenden Platz dann stehen, die Wahrscheinlichkeit trotzdem relativ gering. Klar war es jetzt ein Schneckenrennen die letzten Wochen, hat kaum einer, oder ich glaube, dass die letzten Wochen gefühlt keine 3 Mannschaften der ersten 6 da an einem Spieltag gewonnen hatten. Dennoch, ich sehe den FCK tatsächlich nicht so weit, dass er da jetzt einen der ersten 3 Plätze bekommt.
Ja, ja. Ja, also schauen wir mal.
Zumal die ja gegen uns spielen, was dann schon mal ein Ausschlusskriterium für die ersten 3 Plätze, logischerweise.
Ja. Also ich freue mich sehr aufs Spiel auf dem Betze und ja, auch das Wiedersehen mit Thorsten Lieberknecht, dem wir einfach viel zu verdanken haben. Und ja, es ist wie so oft, glaube ich, ne, man ist ja auch gut so, dass man sich an die guten Zeiten erinnert, weil ich meine, diese vermaledeite Bundesliga-Saison, da haben wir wenig Höhepunkte gehabt, und da hat er mir auch oft einfach, ne, irgendwo auch einfach leid getan, weil er da ratlos daneben stand und so viel Pleiten, Pech und Pannen, wie wir da hatten. Ich erinnere an das Spiel in Bremen, wo um Skarke der Ball aus 20 Metern an den angelegten Arm springt und das, also das ich werde das nicht los, ne? Ich denke da so oft dran, das gibt's gar nicht, aber ich erinnere mich lieber an diese unfassbar geilen 2 Saisons, die wir vorher mit ihm hatten und diese ganzen geilen Zeiten, und der hat uns wirklich viel gegeben und das ist einfach ein geiler Typ und ich gönne ihm alles, alles, alles von Herzen. Ja? Und wenn es jetzt nichts wird, diese Saison im Aufstieg, dann denke ich aber, dass die für nächste Saison absolut wieder da eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen und dann mal sehen. Aber Toni, dann kommen wir doch jetzt mal konkret da zum Match. Ich meine, für uns geht es um die Ehre, glücklicherweise. Das muss man auch nochmal sagen. Also es ist einfach jetzt gut, diesen Klassenerhalt sicher zu haben, dass dieser Worst Case da abgewendet wurde oder wir überhaupt nicht in die Gefahr kommen, da jetzt da noch weiter eins runterzugehen. Siehe Arminia Bielefeld, Paderborn und wem das schon alles passiert ist. Da bin ich einfach nur froh, Punkt. Und ich möchte aber eben auch gerne beim FCK jetzt nicht schon wieder 0-4 auf den Sack kriegen, quasi gegen eine Mannschaft, für die es noch um was geht. Und ich bin sehr gespannt, was du glaubst, was das für ein Match gibt. Weil ich meine, für die, da wird es voll sein, das wird angezündet sein, erstes Heimspiel von Thorsten Lieberknecht und dann haben die hier Ragnar Ache, Hanslik, Redondo und wie die alle heißen. Ne? Das ist schon, es ist jetzt nicht die Über-Übermannschaft, aber das ist ein gutes Team, aber die wir in der Hinrunde 5-1 besiegt haben.
Ja, das ist schon ein gutes Team, keine Frage. Ich glaube, dass die auch absolut über diesen Teamgeist überhaupt jetzt noch die Möglichkeit haben, da vorne nochmal was zu holen oder die Saison irgendwo zu veredeln, in Anführungszeichen. Ich glaube jetzt rein, wenn man von den Spielern die Spieler vergleicht, ist das qualitativ wahrscheinlich kein großer Unterschied zu uns, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Natürlich sind ein paar Punkte dazwischen, keine Frage, aber das hängt einfach auch damit zusammen, dass wir keinen guten Saisonstart hatte und jetzt in der Rückrunde tatsächlich auch nicht mehr so in Tritt gekommen sind. Da hat der FCK halt einfach ein bisschen mehr Konstanz dann am Ende in ihre Leistung gebracht. ich glaube schon, dass es ein ganz anderes Spiel wird wie jetzt gegen HSV, weil ich glaube, die Vorzeichen werden komplett umgekehrt sein. Der FCK wird von Anfang an versuchen, den Druck ganz, ganz hoch zu halten, uns dahin reinzudrängen. Und jetzt ist es dann an der Zeit, dass wir eben diese taktische Ausrichtung vielleicht mal in Erwägung ziehen, zu sagen, hey, wir überlassen denen den Ball. Ich glaube, das macht uns am Ende vielleicht als Spieler nicht mehr Spaß, aber kommt unserer Mannschaft vielleicht ein bisschen entgegen, zu sagen, hey, wir haben einfach die paar Prozent Ballbesitz weniger und konzentrieren uns dann eben auf unsere Stärken, die wir im Konterspiel dann auch hin und wieder diese Saison halt gebracht haben, zu sagen, hey, wir fokussieren uns eben auf eine gewisse Geschwindigkeit außen und 1 gegen 1 und hoffen dann, dass wir Littberg und Hornby da gut in Szene setzen können vorne. Der Druck liegt beim FCK. Wir haben, wie gesagt, diese Saison keinen Druck mehr, außer den wir uns selber machen, dass wir uns vernünftig verabschieden wollen. Da hoffe ich auch so ein Stück weit drauf. Deswegen kann ich mir ein 0-4 kein zweites Mal vorstellen, sage ich dir ganz ehrlich. Glaube aber auch mit der Gewalt, die da im Stadion erzeugt werden kann, wenn der FCK, sage ich mal, diesen Druck erzeugen kann und da in ihr Spiel kommt und Thorsten, die da heiß macht wie Frittenfett, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass wir da auswärts verlieren, aber nicht 4-0.
Ja, ich glaube auch, dass das eine Frage davon ist, wie wir da ins Spiel kommen. Ich glaube, wenn wir da in Führung gehen sollten, dann geht auch bei im FCK da die Düse, ne? Dann hast du den Druck vom Stadion in die andere Richtung, weil die gieren natürlich auch, ne? Das ist ja auch ein Grund, glaube ich, warum letztendlich dann hier Markus Anfang da gegangen wurde, weil die sagen sich, jetzt sind wir gerade in dieser Situation, wir sind so nah dran und wir wollen endlich da wieder hoch, wir wollen aus dieser verflixten zweiten Liga da raus, wir probieren jetzt alles hier, egal. Und ich glaube, das geht in die eine Richtung, das Anzünden, wie in die andere. Und wenn die da die Nerven verlieren, wir können hier befreit aufspielen, ist so eine Phrase, aber im Prinzip ist es das ja, wir haben da halt nichts zu verlieren. Klar, auch da wird wahrscheinlich die Niederlage jetzt gegen Hamburg eine Rolle spielen bei uns. Aber das ist was anderes, als wenn ihr da, keine Ahnung, 45.000 quasi den Arsch heiß machen, wenn du hier gegen Darmstadt, die auf Platz 12 da sind und nichts mehr zu melden haben, was den Aufstieg angeht, da auf einmal 0-1 oder am Ende noch 0-2 hinten liegst. Was glaubst du, was da los ist?
Ja, ich glaube, du, vielleicht sieht man das auch zu sehr durch die Fußballbrille oder wie es im Fußball öfters läuft. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, wenn du die ersten 15 bis 20 Minuten überstehst, weil ich gehe einfach gnadenlos davon aus, dass die von Anfang an versuchen, diesen Druck so hoch wie möglich zu halten. Deswegen glaube ich, dass du die ersten 15, 20 Minuten tatsächlich überstehen musst. Klar, wenn es perfekt läuft, machst du sogar das 1-0 in den ersten 5 Minuten, dann wird es da richtig still. Aber ich glaube, dass der Druck halt extrem wird und da kommt es drauf an, wie resilient du am Ende bist und vielleicht auch das Quäntchen Glück hast, dass du nicht früh in Rückstand gerätst, weil dann kann so ein Stadion halt richtig brennen und dann kann so eine Mannschaft halt auch in einen extremen Lauf kommen. Dann wird es ganz eklig. Aber ich würde sagen, du überstehst die ersten 20 Minuten und setzt dann die ersten Nadelstiche. Und da musst du nicht mal ein Tor machen, sondern nur, die müssen das Gefühl bekommen, scheiße, wenn wir nicht aufpassen, dann stechen die einmal zu und dann wird es ganz eklig. Und dann werden die auch ein bisschen ruhiger, ein bisschen vorsichtiger. Und dann wird es vielleicht auch ein Spiel, wo das eine Tor entscheiden kann. Wobei man ja auch sagen muss, wenn wir gegen FCK spielen, egal ob zu Hause oder dort, sind eigentlich Tore garantiert, auch viele Tore garantiert. Das war schon zu meiner Zeit so. Aber das haben wir schon öfters gesagt und am Ende ging so ein Spiel dann irgendwie 0-0, 1-0 oder 1-1 aus und dann ist gar nicht viel passiert. Deswegen, es kann am Wochenende wirklich alles passieren. Ja. Ich gehe einfach davon aus, dass es einen extremen Druck gibt am Anfang und meine Devise, wenn ich jetzt Cheftrainer wäre die erste Viertelstunde, 20 Minuten einfach zu gucken, dass wir da hinten sauber bleiben und dann halt über Nadelstiche denen so ein bisschen versuchen, Angst zu machen, das Stadion so ein bisschen unruhig zu bekommen, und dann ist das ein offenes Spiel.
Ja, ich glaube auch, dass es jetzt nicht zweimal in Folge gelingen wird, Isak Lidberg komplett kalt zu stellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn du sagst, am Ende kommt es vielleicht auf das eine Tor an, kann ich mir gut vorstellen, dass er derjenige ist, der für uns wieder eiskalt versenkt. Schauen wir mal. Ich sag jetzt einfach mal, weil so beide Pole irgendwie stimmen, ich sag jetzt einfach mal, das geht 2-2 aus.
Ja, das war auch meine erste Idee, tatsächlich. Aber ich bin ja immer noch ein Freund von Thorsten Lieberknecht. Und ich würde es ihm auch irgendwie gönnen, dass er am letzten Spieltag nochmal so ein großes Finale bekommt.
Ja.
Ich tippe jetzt einfach mal aus dem Bauch raus. Und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, aber ich tippe jetzt aus dem Bauch raus mal ein 2-1 für den FCK.
In dem Sinne sind wir da, glaube ich, nicht böse, weil den Luxus können wir uns mal erlauben, ja, mal ausnahmsweise mal gegen uns zu tippen, sozusagen. Ich bin sehr gespannt, hoffe natürlich trotzdem, dass wir da eine gute Leistung zeigen, und da bin ich auch Sportler genug, und ich bin einfach nur gespannt, und ich habe eine riesen Vorfreude auf das Spiel. Das steht außer Frage. Und apropos, da wollte ich auch noch mal darauf hinweisen, unsere Fanmannschaft, die ist auch richtig gut dabei in dieser Saison. Ist jetzt ja mittlerweile quasi SV Darmstadt 98-3. Die haben am Sonntag, für alle die keine Karten bekommen haben fürs Spiel beim FCK, am Sonntag geht's zum Spitzenspiel, und zwar empfängt unsere Fanmannschaft die SKG Rostov 2. Rostov steht auf dem ersten Platz und unser Team ist auf Platz 2 mit 3 Punkten Rückstand. Und die Jungs würden sich freuen, wenn mal wieder ein paar mehr Lilien-Fans den Weg zu den Spielen finden. Da muss ich mich mit einschließen. Ich war jetzt auch schon lange nicht mehr da. Ja, das vielleicht als Schlusswort, würde ich sagen, Toni. Vielen Dank für die Folge, und ich bin sehr gespannt, und ich freue mich ja auf die 2 Spiele, die wir noch in der Saison haben.
Ich auch, vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich bis zum großen Finale, bis jetzt also. Wünsche allen, die nach Kaiserslautern fahren, ganz viel Spaß. Hoffe, dass es einfach ein geiles Spiel wird mit einer guten Leistung von unseren Jungs. Egal, wie es am Ende ausgeht. Ich glaube einfach, dass es ein großes Fußballfest werden kann. Bleibt alle gesund. Unserer Fanmannschaft natürlich Daumen sind gedrückt fürs Spitzenspiel. Colin, dir eine schöne Woche, euch da draußen eine schöne Woche. Würde mich freuen, wenn ihr an der Namensaktion für unsere Kosovo-Reise mitmacht. Da nochmal als kurze Werbung, und bleibt gesund, macht's gut, bis bald.
Ciao, ciao. Bis später, Silie, den habe ich jetzt letztens gelesen.
Düsseldorf, das war immer gut.